Aus Publisher-Sicht ist das Coolste, was wir haben können, einen geilen Deal, einen exklusiven Deal für unsere User mit unschlagbar hohen Punkten, mit dem wir natürlich viel Geld verdienen können, ne? Und der User sich freut.
Hi, ich freue mich. Willkommen zu Next Level, Time for Learning. Willkommen zum zweiten Teil von Next Level Time for Learning mit Malte von der Deutschlandcard. Solltet ihr den ersten Teil nicht gehört haben, da geht es auch um seinen Werdegang und die Grundlagen. Hört euch die Episode von vor 2 Wochen an, die war super und macht sehr viel Spaß. Im zweiten Teil reden wir darüber, was sind Best Practice, was sind Erfolgsfaktoren, wie stellen wir uns eigentlich auch, oder beziehungsweise wie stellt sich Malte in allererster Linie eine Wünsch dir was ideale Kampagne vor, was kann auch mal Advertiser und Agenturen daraus lernen. Lernt doch mal bitte ein bisschen noch was über die Publisher-Modelle. Und dann gehen wir auch noch mal weiter in das Thema datengetriebenes Marketing. Was für Möglichkeiten haben wir mit einem grandiosen Ausblick in Automatisierung, KI im Loyalty-Bereich und den Ausblick. Ich wünsche euch viel, viel Spaß dabei. Euer Navid. Und da auch vielleicht auch mal von dem Aspekt her, was glaubst du macht eine erfolgreiche Partnerkampagne aus?
Also ich würde es erstmal ganz, ganz einfach beantworten. Und dann können wir vielleicht nochmal tiefer einsteigen. Aber erstmal würde ich sagen, es ist eine Mischung aus Produkt, Preis und Punktehöhe. Na, also klar schaffen wir es vielleicht nicht, mit den Punkten ein Produkt zu bewerben, was in einem anderen Shop mit einer viel besseren UX und einem günstigeren Preis zu haben ist. Schaffen wir es vielleicht nicht, das Ganze hinzubekommen. Aber wenn du das schaffst, du hast irgendwie normal guten Online-Shop, hast spannende Produkte, hast einen guten Preis und dann natürlich noch eine attraktive Punktehöhe, dann ist es die Basis. Ne? Also ich glaube, das sind ganz normale E-Commerce-Basics. Was wir dann natürlich noch on top geben können, sind eben die Punkte, womit wir nochmal spielen können. Und bei zusätzlichen Werbemaßnahmen, die wir dann gegebenenfalls spielen, ist es natürlich auch die Selektion der richtigen User. Also wir spielen eigentlich niemals oder fast nie, jetzt geht ein Newsletter an alle User, sondern du suchst schon immer aus, für die es relevant ist. Und wenn ich jetzt irgendwie das komplett blind machen würde und einfach irgendwelche 500.000 Leute aussuche, ohne zu gucken, ob für die Online-Shopping vielleicht relevant ist, dann wäre das natürlich auch nochmal ein Erfolgsfaktor oder nicht Erfolgsfaktor. Also auch da muss man natürlich schauen, dass man die richtigen User dann nochmal anspricht.
Aber ist es so, also das ist ja dann im Endeffekt auch Targeting eures Kunden. Kriegt ihr denn, also weil da gibt es auch immer 2 Seiten. Das eine ist natürlich, dass ihr targeten könnt und dass ihr natürlich auch die Daten habt. Aber kriegt ihr denn auch vernünftige Briefing auch von den Advertisern? Okay, das ist das Targeting, was wir brauchen.
Da würde ich sagen, ist schon die Aufgabe eher auf unserer Seite, den Advertiser dann zu beraten, was sinnvoll ist. Können wir auch und haben ja dann Erfahrung auch, auf was man überhaupt targeten kann oder was nicht. Ne? Manchmal macht es auch gar nicht Sinn, super tief reinzugehen. Aber da können wir auf jeden Fall unterstützen. Und kommt dann ein bisschen darauf an, auf was wir targeten können, ist halt letztendlich, welche Daten wir bekommen. Ne? Von ganz vielen Online-Shops bekommen wir einfach nur die Info, hat gekauft und da kriegst du einfach nur einen Umsatz übermittelt. Wenn ich natürlich noch tiefere Daten bekomme, zum Beispiel zu einer Produktgruppe oder zum Produkt oder im Reisebereich zu einem Zeitraum, zu einer Destination, dann wäre es natürlich auch möglich, diese Daten wiederum zu nutzen. Ja, je nachdem, was man bekommt, kann man auch wieder nutzen. Wir haben es nie gemacht, aber vielleicht so ein Beispiel, was in der Theorie gehen würde. Wenn ich jetzt weiß, ich bekomme von einem Reiseanbieter wirklich die Abreisedaten, dann könnte ich mir die letztendlich anschauen und sagen, okay, vielleicht 2 bis 4 Wochen vorher sende ich dem nochmal eine Werbung für die perfekte Reiseapotheke oder kauft jetzt hier nochmal irgendwie Sonnencreme, Sonnenhut oder sowas. Oder schau mal bei Get Your Guide. Ja. In deiner Zieldestination könntest du hier diese Bootstour machen oder schnorcheln gehen oder sowas. Also je nachdem, was wir bekommen, können wir schon sehr granular letztendlich schauen, was könnte spannend sein. Und sowas musst du natürlich auch automatisieren. Das machst du nicht irgendwie über manuelle Anstöße, sondern musst du wirklich sagen, du hast einen Automatismus laufen, dass immer, wenn von Reiseanbietern, ich sag jetzt mal wieder 4 Wochen vorher, bevor die Reise losgeht, schickst du nochmal was raus. Ist in der Theorie aber alles möglich.
Ja, da habe ich mir auch überlegt, das war die Idee gerade für ESIM-Anbieter. Wenn du so weißt, er geht nach Bali, hey, 4 Wochen vorher, du willst irgendwie die ganze Zeit Internet haben, weil du den Instagram fluten möchtest mit dem blauen Meer, dann hier holst du dir irgendwie das Angebot.
Richtig, also das ist ja das, was jeder Werbetreibende irgendwie möchte, eine relevante Zielgruppe erreichen. Und klar, als ESIM-Anbieter kann ich das vielleicht noch auf dem Flug machen. Ist mir jetzt so, als ich das letzte Mal verreist bin, aufgefallen, dass im Flugzeug ganz, ganz massiv da geworben wurde.
Ja.
Ich glaube, man muss so ein bisschen aufpassen, was wir jetzt nicht machen, ist irgendwie zu tief wirklich selektieren und irgendwie zum Beispiel auf Konkurrenten irgendwie direkt targeten. Ne? Also wenn ich jetzt Energieanbieter A bin, dann würde ich nicht sagen, du darfst direkt auf Energieanbieter B. Diese User, die da was abgeschossen haben, gehen. Da muss man schon aufpassen. Je nachdem gibt es auch Verträge, was man darf, was man nicht darf. Die werden natürlich beachtet und eingehalten. In der Theorie geht aber natürlich vieles.
Ja, ich glaube, am Ende geht es ja auch einfach darum, Nutzen zu stiften. Ne? Und ich glaube, es geht ja nicht nur darum, den Kunden dazu zu kriegen, einfach regelmäßig zu hoppen, sondern rein theoretisch ihm im Endeffekt auch die Möglichkeiten zu geben, die er sucht. Aber im Endeffekt sucht er ja noch aktiv danach und nicht irgendwie, wir als Werbetreibende sind dafür da, um einen hinzugeben, aber ihn jetzt nicht irgendwie komplett rumzudrehen und sagen, hier hast du das jetzt. Weil sonst, glaube ich, ist auch irgendwann mal der Punkt, dass die Retention auch abnimmt, weil die Leute auch sagen, boah, das ist hier irgendwie eine Dauerwerbesendung.
Klar. Und da, also ich meine, klar, es gibt Publisher-Modelle, deren Modell ist, dass ein User zum Beispiel immer zum günstigsten Energieanbieter automatisch zu wechseln. Die Frage ist natürlich dann als Advertiser, habe ich da noch einen Mehrwert draus? Was für User hole ich mir da rein? Wie lange sind die da? Und kann ich vielleicht trotzdem im ersten Jahr mit denen noch irgendwie Profit machen oder nicht? Ansonsten werden ja Advertiser auch schnell überlegen, ob ich mit solchen Publishern zusammenarbeiten möchte, die jetzt aktiv meine User danach wegwerben. Das machen wir nicht, aber es ist natürlich trotzdem in dem Feld, okay, wir möchten relevante Werbung unseren Usern anzeigen. Ja,
ja, cool. Weil was ich immer mache, gerade wenn ich die Ehre habe, mit Publishern zu reden, ist immer so die Frage, wenn wir jetzt Augen zumachen würden und bei Wünsch dir was wären, ne? Also wie würde, sag ich mal, die perfekte Kampagne aussehen für euch? Also was wäre wichtig? Weil immer, wenn ich auch gerade mit, hatten wir auch im Vorgespräch, immer auch gerade mit Publishern rede, ist halt immer, gerade im Affiliate-Kanal ist es immer so, ja, das sind ja Affiliates, die bewerben uns, danke, aber sich mal wirklich mal mit dem Affiliate auseinanderzusetzen, passiert ja selber, ich weiß noch, wo ich selber Affiliate war, habe ich echt sehr schräge Anfragen bekommen, wo ich mir dachte, hast du dir mal irgendwie mal angeguckt, was ich hier mache? Wie siehst du das? Also was wäre jetzt, sage ich mal, mit der Erfahrung, auch die du hast, jetzt auch auf Agenturseite, da hast du dich ja auch auf Publisher eingestellt, aber auch jetzt gerade im Loyalty- und Cashback-Bereich, die wünscht dir was, Kampagne oder auch Advertiser?
Ich hole einmal noch kurz ein bisschen aus, bevor ich deine Frage beantworte.
Gerne.
Was ich tatsächlich auch gemerkt habe, noch mit der Erfahrung jetzt auf Publisher-Seite, dass ich jetzt meine Agenturarbeit nochmal deutlich besser machen könnte. Und ich wüsste nochmal, welche Fragen muss ich denn stellen? Welche Werbemaßnahmen sind denn wirklich die richtigen? Und wie könnte ich im Publisher auch besser zuarbeiten? Mhm. Da habe ich mich wirklich nochmal gut weiterentwickelt und vieles lernen dürfen. Auch du hast gerade gesagt, ja, man bekommt so komische Anfragen und denkt, hey, haben die sich überhaupt richtig mit auseinandergesetzt, was wir eigentlich machen? Deswegen fange ich vielleicht mal mit dem an, was ich mir nicht mehr wünsche und dann, was ich mir wünsche. Klassisch Standard-Mails, so, hallo lieber Partner, hier ist Angebot, bitte bewerben, danke. Oder keine Kommunikation zur CPO oder WKZ oder einfach nur Standard-Mail, es gibt 2% mehr. Und mir denke, ja, das ist gut, aber bitte arbeite mir doch ein bisschen zu und sag, hey, standardmäßig gibt es 10% und jetzt gibt es 12 oder sowas. Also das sind so ganz viele Kleinigkeiten, wo ich denke, okay, das kostet alle in meinem Team nochmal 1-2 Minuten mehr, wenn ich das nochmal nachschauen muss. Was ist ein Standard-CPO? Und das hatte der Thomas auch schon gesagt, was natürlich mega Pain ist, wenn es gleichzeitig beim Shop nochmal on-site einen besseren Rabatt gibt, der am besten nicht kombinierbar ist mit Cashback. Dann sind wir wieder bei dem Thema, okay, Nachbuchsanfragen, unglückliche User etc. So, das war das ganze Negative, was positiv formuliert, was wünsche ich mir? Aus Publisher-Sicht ist das Coolste, was wir haben können, einen geilen Deal, einen exklusiven Deal für unsere User mit unschlagbar hohen Punkten, mit dem wir natürlich viel Geld verdienen können, ne? Und der User sich freut. Also es ist, glaube ich, auch wieder diese Mischung aus Produktpreis, Punktehöhe, die für den User passen muss. Und wenn das eben passt und wir das am besten noch exklusiv haben und kein anderer Partner, dann funktioniert es ja in der Regel automatisch und wir sind dann damit auch happy. Und was dann eben auch wichtig ist, dass wir es zusammenbringen mit den strategischen Zielen des Advertisers. Je nachdem, was er möchte, dass halt beide Seiten happy sind. Sonst wird das, wie gesagt, einmal gemacht und danach nicht mehr. Und da ist halt auch wichtig, dass wir uns mit dem Advertiser zusammensetzen und sagen, was sind denn eure Ziele? Ne? Geht es zum Beispiel zusätzlich noch drum, dass ein durchschnittlicher Warenkorb erhöht werden soll? Soll eine Frequenz gesteigert werden? Soll was Bestimmtes abverkauft werden? Auch da ist ein Austausch einfach wichtig.
Und da wären wir jetzt auch nochmal zu dir, gerade weil du es gesagt hast, Austausch ist wichtig. Ich meine, du hast ja zum Teil gesagt, was du dir nicht mehr wünschst. Wie oft hast du denn diesen Austausch? Also weißt du, wo du mal einfach sagst, okay, was ist das Ziel? Also sag ich mal gerade auch zum Beispiel standardmäßig, was mir jetzt mal so einfällt, ist Fokus Neukunde, Bestandskunde oder halt Abverkauf, dass man halt wirklich halt sich auch irgendwie zusammensetzt und eigentlich auch voneinander lernt, weil im Endeffekt den Vorteil, den wir ja haben, gerade im Affiliate-Geschäft ist ja, was du ja auch gerade meintest, ey, du dadurch, dass du jetzt auch so lange auf Publisher-Seite sitzt, könntest du ja jetzt auch, weißt du, wäre deine Agenturdienstleistung von früher signifikant besser. Also wie schaffen wir es auch einfach mal, dass wir alle voneinander lernen, sodass wir im Endeffekt den optimalen Status hinbekommen? Oder wie oft passiert das jetzt auch wirklich auch, dass du sagst, hey cool, das war auch ein Gespräch auf Augenhöhe?
Also von der Regelmäßigkeit ist es wirklich sehr unterschiedlich, je nachdem, welcher Partner das ist und was für Themen wir haben. Gibt es Partner, mit denen haben wir wirklich wöchentliche Status-Calls. Es gibt welche, die treffen wir irgendwie auch einmal pro Quartal vor Ort. Und dann gibt es auch welche, wo es flutscht und man sagt, okay, man spricht irgendwie deutlich, deutlich seltener. Das kommt ein bisschen drauf an, wie eingespielt man vielleicht schon ist in der Partnerschaft. Gibt es Besonderheiten oder läuft manches auch einfach nur so durch? Also das ist wirklich sehr individuell. So finde ich es auch gut, dass wir es so halten. Also je nach Bedarf. Es muss jetzt nicht mit allen großen Partnern irgendwie wöchentlichen Call geben, wenn das nicht sinnvoll ist. Also deswegen je nach Bedarf. Jetzt hast du noch das Thema Neukunden, Bestandskunden gerade so angerissen. Das ist tatsächlich so ein Thema, wo wir uns immer wieder mit beschäftigen müssen, weil es für ganz viele Advertiser natürlich ein strategisch wichtiges Ziel ist. Und da kann ich nochmal so ein bisschen appellieren, vielleicht so schon jetzt so hervorgegriffen, so was ist denn ein Takeaway? Also das eine vielleicht von vorhin ist nochmal, okay, der User ist auch Kunde von uns und muss glücklich sein. Das zweite ist, bitte versteht unser Geschäftsmodell und schaut da wirklich, was kann denn welcher Publisher gut und was vielleicht nicht. Ne? Also klar können wir Neukundenkampagnen machen und wenn das ein neuer Shop ist, natürlich umso einfacher. Aber irgendwann hast du natürlich eine gewisse Sättigung erreicht. Man kommt irgendwie an Grenzen. Auch dann gibt es natürlich immer noch Möglichkeiten. Wenn du regelmäßig neue User gewinnst, geht das auch. Aber es ist jetzt nicht das Ziel, das uns am meisten Spaß macht, sondern denke ich lieber, guckt, mit welchem Publisher könnt ihr was machen. Mit uns kannst du so viel mehr machen. Du kannst eine Umsatzsteigerung hinbekommen durch eine Frequenzerhöhung oder durch eine Erhöhung vom Warenkorb. Du kannst so viele strategische CRM-Themen angehen. Neukunden ist auch eins davon, aber vielleicht nicht das, was am meisten Spaß macht. Von daher, ja, kann man machen. Aber bitte versteht auch, wenn wir mal sagen, ja, das macht im bestimmten Bereich einfach keinen Sinn.
Okay.
Es ist einfach nicht unser primäres Geschäftsmodell. Das primäre Geschäftsmodell ist, hey, wir wollen, also sagt ja schon der Name Loyalty, so du sollst da loyal sein und immer wieder einkaufen. Und das heißt nicht, kauf einmal und danach kriegst du keine Punkte mehr. Na, gibt auch Advertiser, die nur eine Neukundenvergütung haben und danach irgendwie 0-1% haben, wo wir sagen, okay, das matcht einfach nicht mit uns.
Aber ist es dann auch so, dass man dann auch die Leute, ich will nicht sagen therapiert, aber wenigstens im Endeffekt noch ehrlich das Feedback jetzt sagt, ey, das funktioniert so nicht. Also ich meine, gut, der Vorteil ist natürlich, ihr seid natürlich auch ein großer Partner, ne? Also ich meine, aber was ich auch so bemerkt habe, ist halt, dass wir auch, also gerade Publisher immer versuchen, das Advertising auch zum Teil echt recht zu machen. Und wo ich mir immer denke, hey, das ist zwar sehr löblich, aber ab und zu muss man auch sagen, stopp, bis hier und nicht weiter. Das geht einfach nicht.
Ja, auch da ist wirklich voll unterschiedlich und ob du es dir erlauben kannst. Ne? Das klingt jetzt hart, aber klar, Wenn du ein großer Publisher oder ein großer Advertiser bist, dann kannst du dir manche Sachen eher erlauben und bist als kleinerer Publisher oder Advertiser halt eher Bittsteller. Auch da kenne ich beide Seiten. Ne? Es gibt, du hast Augenhöhe gerade angesprochen, ne? Mit manchen Advertisern sprichst du so gut auf Augenhöhe und manche sehen dich halt oder bei manchen bist du nur das letzte Glied in der Nahrungskette. Und genauso habe ich es aber auch auf der anderen Seite erlebt, auf Agenturseite, wie man mit kleinen Publishern da vielleicht nicht so sehr auf die eingeht. Von daher, das ist irgendwie auf beiden Seiten, in beide Richtungen irgendwie denkbar. Und man argumentiert ja immer aus seiner Richtung und sagt, wo alles toll ist oder wo man unfair behandelt wird oder das so sieht. Das gibt's aber auf beiden Seiten, ja.
Okay. Und was mich nochmal interessiert, du hattest ja auch in der Vergangenheit gesagt, auch gerade Nutzung von stationären Daten fürs Targeting, aber generell auch das ganze Thema, du meintest ja, wir triggern halt auch nicht manuell Daten, sondern wir automatisieren die Prozesse. Wie ist es denn da? Also könnt ihr gerade auch aus der Vergangenheit einfach auch diese stationären Daten fürs Targeting nutzen?
Also auch da ist immer die Frage, erstmal, welche Verträge gibt es natürlich mit stationären Partnern, was man darf und was nicht. Deswegen kann ich jetzt erstmal nur in der Theorie natürlich sagen, je nachdem, welche Daten du bekommst, gibt es Möglichkeiten, wenn du es darfst oder nicht. Deswegen spreche ich einfach vielleicht mal allgemein, dass du zum Beispiel Scoring-Modelle bauen kannst, wo du sagst, okay, der User hat vielleicht eine Affinität auf eine gewisse Produktgruppe. Ja, also zum Beispiel Reise kannst du dann vielleicht nochmal untergliedern in Pauschalreisen, Hotels, Flugreisen oder sowas. Auch natürlich das Thema Nahrung kannst du untergliedern. Vielleicht ist jemand an Nahrungsergänzungsmitteln irgendwie interessiert, Küchenzubehör. Da können natürlich auch stationäre Daten einfließen und kannst dann letztendlich Werbung für beides ja schalten. Du kannst auch in die andere Richtung nutzen und kannst sagen, wer vielleicht viel nachhaltige Mode kauft, ist vielleicht auch an Bio-Lebensmitteln interessiert. Das ist ja der schöne Datentopf, auf dem man sitzt. Und dann kannst du natürlich auch ganz vieles wieder automatisieren. Beispiel, es gibt so ein paar Produktgruppen, wo du einen sehr regelmäßigen Kaufzyklus hast, ja, Tiernahrung. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel Tiernahrung kaufe, das muss ich halt regelmäßig machen, weil irgendwann hat es der Wuffi halt gegessen. Und sag jetzt mal, ich bestelle regelmäßig alle 30 Tage im Schnitt, ne, bei Zoo Plus. Dann könnten wir auch einen automatisierten Trigger bauen und sagen, alle, die bei Zoo Plus kaufen und nach einer gewissen Zeit, was ich dann nach 35, 40 Tagen vielleicht noch nicht gekauft haben, den könnte ich dann einen zusätzlichen Anstoß nochmal schicken. Ne. Also solche Automatisierungen sind auf jeden Fall möglich, muss man gucken, wo das sinnvoll ist. Aber das ist zum Beispiel, das ist einfach ein Beispiel für sowas, wo du es nutzen kannst, anhand einer Frequenz.
Hey, wir brauchen deine Unterstützung. Du findest den Podcast klasse? Grandios. Bitte follow unserem Kanal und schreib uns eine Review. Was du auch noch machen kannst ist, du kennst ja bestimmt relativ viele Leute in deinem Umfeld, die auch in unserem Bereich arbeiten, teil doch einfach unseren Podcast. Umso mehr Leute wir erreichen, umso mehr Leute können wir von unserer Liebe für Affiliate-Marketing begeistern.
Es ist rein theoretisch, es ist einfach noch ein weiterer Touchpoint, auch gerade eine Retention dann halt. Ne? Also das eine ist natürlich, kannst du das auch irgendwie mehr klassische E-Mail-Flows machen, aber rein theoretisch, wenn du ihn dann noch incentivierst und sagst, hey, hier kannst du aber nochmal bei deinem favorisierten Loyalty-Programm auch noch Punkte sammeln, dann bringt es ja aber nochmal was mit.
Genau, also das sind dann jetzt CRM-Themen, über die wir uns unterhalten, die ich in der Theorie natürlich auch selber machen kann, ne, als Online-Shop. Und da muss man einfach gucken, was funktioniert vielleicht gut, was funktioniert nicht, was funktioniert besser. Ne? Auch da wieder das Thema, wenn du eine größere Partnerschaft hast, nicht nur eine Affiliate-Partnerschaft, kannst du auch ja einen Datenabgleich machen und könntest sagen, wenn ich die über einen Cleanroom oder wie auch immer abgleiche, die User datenschutzkonform, dass ich vielleicht die User selber nicht anschreibe, die der Online-Shop, von denen er selber ein E-Mail-Opt-in hat. Ne? Also da gibt es so viele, viele Möglichkeiten. Ja.
Spannend. Das heißt auch rein theoretisch, wir hatten ja auch das Beispiel gerade gesagt, auch mit der Reise und mit der Reiserücktrittsversicherung. Diese Möglichkeiten der User-Segmentierung, ist das, sage ich mal, auch in klassischen Affiliate-Kooperationen eher der Usus, was du ja auch gerade meintest. Normalerweise schickst du ja jetzt nicht an die ganze Datenbank halt einfach irgendwie Newsletter raus, sondern du segmentierst ja schon.
Also da kommt es drauf an, sage ich heute oft, aber es kommt auch wirklich drauf an, aber ich versuche immer gute Beispiele zu geben, dass es greifbar wird.
Klar.
Es kommt drauf an, was ich mache. Ne? Wenn jetzt ein Shop sagt, ich habe eine einmalige Aktion, es gibt 20% auf alles oder sowas, das gilt die 3 Tage, dann wollen wir natürlich in diesen 3 Tagen irgendwie Werbung verschicken. Dann suche ich einmalig dafür die passenden User raus, ne? Die eine gewisse Affinität haben über Scorings zum Beispiel. Das ist so das eine. Auch was ich machen kann, ist, dass ich das anhand von demografischen Daten mache. Wenn ich sage, okay, wir haben ein Angebot, das nur eine bestimmte Altersgruppe zum Beispiel anspricht, einen Treppenlift.
Ja.
Ja, vielleicht will ich da nur User ansprechen, die über 70 sind. Kann ich die auch selektieren? Das ist vielleicht für mich jetzt persönlich gar nicht interessant, ein Treppenlift. Deswegen sollte ich da nicht rein selektiert werden. Stationär kann ich das wieder machen, indem ich auch Geodaten mit einfließen lasse. Wenn ich jetzt nicht so eine super enge Filialdichte habe, Hörgeräte, so wie bei alten Menschen oder wahrscheinlich eher tendenziell natürlich auch junge Leute betroffen sein, dass ich sage, ich will vielleicht nur User ansprechen, die in der Nähe oder Umkreis von 20 Kilometern wohnen. Das sind alles Möglichkeiten, die sinnvoll sind. Es gibt auch Sachen, die sind nicht sinnvoll, die machen nur Aufwand. Also für einen klassischen Online-Shop würde ich das alles erstmal nicht machen, sondern würde vor allem hauptsächlich auf Online-Shopper gehen. Das ist alles im Rahmen von Affiliate-Kooperation möglich. Es ist aber auch alles ein extra Aufwand. Ne? Also für alles müssen wir nochmal extra Leute dran setzen, die das selektieren. Das ist natürlich Aufwand. Deswegen wäre das nichts, was wir standardmäßig anbieten.
Ja.
Und je komplizierter die Mechanik wird, desto weiter weg bewegen wir uns wahrscheinlich auch von der Affiliate-Partnerschaft. Ich habe gerade gesagt, das eine sind irgendwie so Standardsachen, die mache ich einmalig. Aber es gibt auch Sachen, die sind dann komplexer von der Kampagnenstruktur. Die mache ich, die muss ich irgendwie ganz anders aufsetzen. wenn ich Kunden zurückgewinnen will und so, ich habe da verschiedene Stages, ne, irgendwie eine Multistage-Trigger-Kampagne für was ich die mit einem Newsletter oder mit einem Push oder sowas angeht, dass ich erstmal in der ersten Runde alle anschreibe, die in den letzten x Tagen, Monaten nicht gekauft haben. Danach kann ich sagen, fliegen alle die raus, die dann gekauft haben. Die nächsten will ich vielleicht nochmal ansprechen mit Zusatzpunkten. Und in der nächsten Stage könnte ich nochmal welche mit Zusatzpunkten und zusätzlichem Rabatt ansprechen. Das sind alles, glaube ich, klassische CRM-Themen, mit denen wir uns halt im Affiliate so wenig auseinandersetzen. Aber es sind alles Sachen, die entweder eine andere Abteilung macht im Unternehmen selber oder die du halt mit externen Partnern, mit Loyalty-Partnern eben machen kannst.
Aber wäre jetzt als Beispiel auch die Überlegung, also nehmen wir das Beispiel, ich hatte jetzt gerade eine Überlegung, ich habe halt irgendwie einen Möbelhändler in NRW und ich möchte jetzt im Endeffekt Leute in NRW targeten. Sag ich mal, aus der Affiliate-Brille verstehe ich natürlich, dass, wenn ich jetzt zu dir sage, ey Malte, ich möchte aber Leute in NRW targeten, dass du sagst, boah, geil, ist ja voll toll. Das heißt, ist zwar im Endeffekt noch irgendwie bevölkerungs-, glaube ich, reichste Bundesland, aber trotzdem verliere ich alle anderen. Gäbe es da aber trotzdem eine Möglichkeit zu sagen, das ist halt über den Affiliate-Kanal möglich? Oder ist es, sag ich mal, schon so, dass wir erstmal sagen, hey, fang doch erstmal broad über den Affiliate-Kanal an, guck, wie Loyalty funktioniert, wie eine Partnerschaft aufgebaut werden kann. Und dann überlegt man sich halt auch dann nochmal, wie man vielleicht auch eine tiefen Kooperation machen kann.
Ist beides möglich. Also wenn dein Möbelhersteller jetzt auch einen Online-Shop hat, ja, oder was heißt Hersteller, dein Händler,
ja,
dann kannst du natürlich sagen, ich fange mit Affiliate online an und bin da jetzt noch nicht so spezialisiert in Targetings und mache aber später dann auch Sachen für die Filiale. Das geht natürlich. Am Ende ist da so ein bisschen der Punkt, auch so eine Standardfloskel, es muss halt beiden Seiten Spaß machen. So, und wenn ich in NRW genug User habe in dem Beispiel und beide Seiten dran auch verdienen, warum nicht?
Ja, ich glaube, das ist halt wichtig. Also im Endeffekt müssen halt auch beide Seiten dran verdienen. Das heißt, im Nachhinein, wenn du halt targetest, ich meine, das ist dasselbe, wenn du bei Meta auf einmal sagst, du möchtest nur NRW targeten, wird halt der eCPM teurer.
So ist es.
Also im Endeffekt ist es ja ähnlich bei anderem Traffic. Okay, spannend. Da jetzt auch mal gerade vielleicht auch nochmal so die Überlegung, Automatisierung und natürlich das Buzzword 2026, 2025, KI. Wie siehst du da denn auch, sag ich mal, die Blick in die Zukunft?
Hat natürlich einen massiven Einfluss. Also ganz klar geht es erstmal darum, ganz viel zu optimieren. Hintergrundprozesse werden verbessert, wurden in den letzten Jahren schon ganz viel verbessert, was man nach vorne raus erstmal gar nicht sieht. Ein Beispiel, was ich mir vorbringen kann, sind automatisierte Erstellung von Werbemitteln und Texten. Ja, das ist ein ganz einfaches Beispiel, was ganz viele schon machen. Spannender wird es dann natürlich, wenn wir Richtung Personalisierung gehen. Also eine individuelle Kommunikation, individuelle Punktehöhen, Selektion der richtigen User für ein bestimmtes Angebot. All das sind Themen, die du früher manuell gemacht hast und wo du immer besser werden kannst letztendlich oder besser wirst. Und das ja auch schon ganz viel genutzt wird. Und da wird sich auch in den nächsten Jahren nochmal ganz viel tun Richtung Buzzword Hyperpersonalisierung. Ja, dass noch mehr darauf gehen wird, dass sehr viele Leute ein ganz unterschiedliches Angebot bekommen.
Krass, spannend. Das heißt auch da einfach nochmal, wird die Datengrundlage einfach einfacher, weil du einfach die Daten viel, viel schneller durchforsten kannst und darauf basierend halt auch, ja, einfach Kohorten und auch, ja, Sachen erstellen kannst, wo du früher halt auch wirklich sehr viel manuelle Arbeit reingesteckt hast.
Ja, also selbst Kohorten oder sowas, was heißt erstellen oder sowas, da setzt du vielleicht halt mal einmalig einen Prozess auf. Und danach läuft vieles halt einfach durch und du musst es eher überwachen, gucken, was sind die Outcomes davon, das richtig interpretieren, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ja.
Okay. Und wenn wir uns jetzt auch mal, wir sind ja gerade schon irgendwie im Blick in die Zukunft und jetzt wäre jetzt auch nochmal gerade auch so der Punkt Ausblick, Takeaways. Welche Trends siehst du, die den Markt in den nächsten Jahren gerade im Fokus Loyalty beeinflussen werden? Also klar, KI ist, glaube ich, darüber haben wir schon gesprochen, aber was gibt es noch?
Wo ich selber sehr gespannt bin, ist tatsächlich das Thema, wie entwickelt sich das Thema Multipartner-Bonus versus Standalone-Loyalty-Programm? Mhm. Also was werden tatsächlich auch wieder andere Player noch machen, wie in Aldi? Was macht eine Edeka in 5 oder 10 Jahren? Wollt ihr dann auch was Eigenes aufbauen? Das ist wirklich Glaskugel, da habe ich keinen Trend. Ich glaube, jetzt kurzfristig wird Payback auf jeden Fall davon stark profitieren. Das ist auf jeden Fall das eine. Ansonsten Loyalty mal ganz breit gedacht, also auch Standalone-Loyalty-Programme. Das Thema Rabatte und Punkte werden nach wie vor so das wichtigste Instrument weiterhin bleiben. Es gibt aber noch andere Punkte, die weiterhin Bedeutung gewinnen werden. Hyperpersonalisierung, habe ich gerade schon angesprochen, wird was, einfach weil du dir als Advertiser natürlich Geld sparen kannst, wenn du nicht mit Kanonen auf Spatzen schießt und allen vielleicht zu viele Punkte anbietest oder zu hohes Cashback oder sowas, da kannst du dir ja nochmal was sparen. Aber auch User erwarten das ja, ne, dass sie jetzt wirklich für sie relevante Angebote bekommen. Emotional Loyalty ist daneben, neben Rabatten sowas noch ein großer Punkt, dass eben nicht nur darüber geht, sondern auch über zum Beispiel exklusive Privilegien. Gerade wenn ich ein sehr emotionales Produkt habe, ich weiß nicht, Sneaker, dass ich, wenn ich da irgendwo Member bin, dass ich die halt schon mal einen Tag vorher kaufen kann. Oder Tickets oder sowas, dass ich die vorher kaufen kann, die andere vielleicht noch gar nicht bekommen. Und als letztes möchte ich noch das Thema Gamification nennen, was auch immer mehr eingebaut wird in Apps. Also ich meine, zumindest das Thema Games sehen wir auch schon viel bei Online-Shops mit irgendwelchen Glücksrädern oder sowas. Das ist das eine. Gamification geht dann nochmal so ein bisschen weiter, wo es wirklich darum geht, ich muss mir irgendwelche Levels erspielen, ich muss unterschiedliche Services nutzen, also zum Beispiel stationär einkaufen, online, Prospekt öffnen und habe dann irgendwie einen Fortschrittsbalken oder gewinn irgendwas oder sowas. Schönes Beispiel dafür ist Duolingo. Also es ist gar nicht so nichts mit Einkaufen, Online-Shoppen, aber Duolingo schafft es wirklich richtig gute User regelmäßig in die App zu bekommen. Ich glaube sogar täglich, ich nutze es selber wenig, aber so das Paradebeispiel auf einer Loyalty-Konferenz, die es so gut schaffen, dass du deinen Status halten willst und da täglich reingehst.
Du hast einfach voll recht mit dem Duolingo-Beispiel, weil das Lustige ist, wir sind ja hier in Spanien und ich weiß noch, wo meine Frau, wenn wir uns in Deutschland kennengelernt, hergekommen ist. Die hat halt dieses Gamification Duolingo bis zum Get-No durch. Ich glaube, die hatte am Ende oder hat noch immer, ich glaube, irgendwie 2000 Strikes. Das heißt, die hat das irgendwie 2000 Tage durchgemacht. Und der einzige Grund, weswegen sie es gemacht hat, war eigentlich am Ende nicht mal wegen Duolingo, weil Duolingo fand sie vollkommen blöd, sondern es war wirklich nur dieser Punkt, sie wollte ihren Strike irgendwie nicht loswerden. Und das hat sie halt super motiviert. Also ich selber benutze Bubble, meinen Strike verliere ich immer laufend. Aber auch mich triggert das. Ich finde das sehr, sehr spannend. Also gerade das Beispiel, was du genannt hast.
Also das ist wirklich ein richtig geiles Beispiel. Wirklich, was ist Gamification? Und was sind vielleicht nur Games?
Cool. Dann auch ein anderer Punkt, den wir jetzt auch mal gerade nach dem Gamification-Thema, ist halt, was sind denn so, sag ich mal, die Key-Learnings? Also gerade für Partner und Advertiser. Ich glaube, das ist ja nochmal auch ein Punkt. Wir haben viel besprochen, aber ich glaube, da kannst du auch nochmal gerade auch vielleicht eine Zusammenfassung geben.
Ich glaube, einmal mit Daten geht mehr, als man denkt. Also je nachdem, was für CRM-Ziele ihr habt, sprecht doch mal intern mit euren CRM-Kollegen und überlegt, ob man das nicht vielleicht sogar mit externen Partnern ergänzen kann. Seht eure Affiliate-Partner ja nicht nur als Sales-Lieferanten und betrachtet die Partnermodelle auch wirklich individuell. Mit wem kann ich was eigentlich gut erreichen oder mit welchen Partnermodellen zumindest? Und stülpt nicht alle strategischen Ziele über alle Partner, wo es vielleicht gar keinen Sinn macht.
Cool.
Dann auf jeden Fall noch ein Hörtipp. Weil wir das vorhin das Thema Tracking schon hatten, hört euch wirklich nochmal den Podcast von dir und Markus von Easy Marketing an, dass man wirklich nochmal ein gutes Verständnis bekommt, wie funktioniert eigentlich was. Das kann ich mal allen sehr ans Herz legen. Und ansonsten, wenn ihr Bock habt, euch zum Thema Loyalty, Multipartner-Bonus im Affiliate-Bereich auszutauschen, dann schreibt mir doch gerne auf LinkedIn, kontaktiert mich. Ich freue mich auf den Austausch.
Cool, auf jeden Fall, Maltes LinkedIn-Profil ist in den Shownotes. Bis dato immer wichtig austauschen, weil wir sind eine kleine Familie und im Nachhinein viel miteinander auch sprechen. Malte, vielen lieben Dank für deine Zeit, deine Expertise und für dieses Gespräch. Ich fand's grandios, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, danke, danke nochmal.
Vielen, vielen Dank, mir hat's auch richtig Spaß gemacht. Danke, Navid.
Ciao. Der zweite Teil ist vorbei. Ich fand's super. Malte, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns dann einfach mal in hoffentlich bald wieder mal besprechen, wie auch mal dein Ausblick da, wo auch die Reise hingeht. Und auf der anderen Seite, was du auch vielleicht für Impulse bekommen hast von unseren Hörern, die dich hoffentlich auch bei LinkedIn angeschrieben haben. Wir freuen uns auf den nächsten Gast. Viel Spaß und vielen lieben Dank fürs Zuhören.